ARD Podcast.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Ein Hafendeal und noch immer kein Ende. Der Einstieg der Schweizer Reederei MSC bei der Hala sollte vor der parlamentarischen Sommerpause eigentlich unter Dach und Fach sein. Ist er aber nicht. Warum? Dazu gleich mehr. Außerdem machen wir mit Ihnen eine Nachtwanderung durch den Hamburger Hafen. Es geht um die MS Stubnitz, die dieses Jahr 60 Jahre alt wird. Und wir sprechen über die Erfolgschancen der deutschen Seglerinnen und Segler bei Olympia. Das und noch viel mehr heute hier im Hafenreport vom Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3636. Ich bin Jan Wulff. Moin zusammen.
Das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.
Der MSC-Deal des Senats. Wohl kaum ein anderes Thema hat in den vergangenen Monaten den Hamburger Hafen und auch viele Menschen so bewegt wie dieses. Die Schweizer Reederei soll künftig knapp die Hälfte der Anteile am größten Hamburger Hafenbetreiber, der Hala, halten. Der Rest bleibt bei der Stadt. Ganz in trockenen Tüchern ist der Deal noch nicht, aber in der vergangenen Woche, da hat die hamburgische Bürgerschaft ihm in erster Lesung zugestimmt. Endgültig grünes Licht soll es dann nach der Sommerpause geben, aber es gibt noch einige zusätzliche Hürden. Dietrich Lehmann.
Es war eine Marathondebatte in der hamburgischen Bürgerschaft in der letzten Sitzung vor der Sommerpause. Fast 2,5 Stunden stritten die Abgeordneten über das Für und Wider des geplanten Teilverkaufs der Hala, der Hamburger Hafen und Logistik AG. Für Marco Schreiber, SPD und Grünen Co-Fraktionschef Dominik Lorenzen bringt der Deal fast nur Vorteile.
Sie werden das Wachstum, was Sie generieren wollen, versuchen in Hamburg zu generieren. Sie wollen Arbeitsplätze, Sie werden nirgendwo Arbeitsplätze wegnehmen, zum Beispiel aus dem Staatenstandort Bremen, sondern Sie werden den Aufwuchs von Arbeitsplätzen in Hamburg darstellen.
Wir haben aber auch gesagt, und das ist das Wichtigste, glaube ich, dass wir viel, viel Geld brauchen, um den Hafen, die Zukunft des Hafens zu sichern. Wo wir uns einig sind, glaube ich, ist, dass MSC richtig viel Geld hat. Und das Geld brauchen wir für die Zukunft des Hafens.
Viel Geld haben? Ja. Aber zahlt MSC auch genug? Die gesamte Hala ist nach dem Übernahmeangebot, das MSC macht, gerade noch etwa 1,2 Milliarden Euro wert. Beim Börsengang vor einigen Jahren war es noch ein Vielfaches. Dabei hat die Hala in den vergangenen Jahren regelmäßig einen dreistelligen Millionenbetrag in Erneuerung der Anlagen und in die Expansion gesteckt. Norbert Hackbusch von den Linken nennt die rot-grüne Koalition deshalb naiv.
Und Naivität in dieser Situation im Zusammenhang mit so einem strategischen Partner ist tödlich.
Hackbusch hat sich, wie auch der CDU-Abgeordnete Götz Wiese, mit einer Beschwerde an die EU gewandt. Ihr Verdacht, der Verkauf der Hala-Anteile zu dem festgelegten Preis durch die Stadt ist eine Form der staatlichen Beihilfe. MSC würde dadurch einen Vorteil gegenüber anderen Rädern bekommen. Die Zustimmung zu dem Deal wird wachsen, je mehr die Öffentlichkeit darüber erfährt. Das hatten Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard und Finanzsenator Andreas Dressel im vergangenen Jahr in Interviews gesagt. Diesen Satz nimmt Götz Wiese nun ins Visier.
Schau mal da oben die Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter an. Ich frage in der Hafenwirtschaft nach, wenn man die Gespräche führt in der Stadt. Nein, die Zustimmung zu diesem Deal ist eben nicht gewachsen, sondern es gibt eine massive Opposition gegen den Deal. Nein, meine Damen und Herren, diese Transaktion ist ein grundlegender Fehler.
Wiese, wie auch andere Gegner des Deals, stoßen sich unter anderem auch daran, dass sich die Stadt über lange Zeit mit MSC einlässt.
40 Jahre binden sie sich. Da war der HSV noch knapp deutscher Meister und viele hier im Saal nicht geboren. Auf 40 Jahre sollen wir uns binden mit einem ungleichen Partner. Und sie behaupten eine de facto Mehrheit für die Stadt. Das ist nicht in Ordnung. Sie binden sich auf 40 Jahre und vergeben kritische Infrastruktur in private Hand, ohne dass die Verträge uns das letzte Wort lassen.
ähnlich Christoph Waltschak von der AfD.
Es spaltet unsere Stadt, es bindet künftige Wähler und Parlamente über mehrere Legislaturperioden nahezu beispielloser Art und Weise.
Die AfD fordert deshalb einen Volksentscheid über den MSC-Deal, findet am Ende dafür in der Bürgerschaft aber keine Mehrheit. Auffällig bei der Abstimmung über den gesamten Deal, es fehlen mehrere Grünen-Abgeordnete, darunter auch diejenigen, die sich im Vorfeld mehr oder weniger öffentlich gegen das Geschäft ausgesprochen haben. Aus den Reihen von Rot-Grün stimmt am Ende nur einer mit der Opposition gegen den MSC-Deal, Matthias Petersen aus Altona. Dessen Vorfahren haben schon Senatoren und Bürgermeister gestellt.
Der Hamburger Hafen ist nicht nur in Zahlen und Bilanzen zu fassen. Er ist über Generationen für Hamburgerinnen und Hamburger der gemeinsame Anker. Er ist Heimat. Der Hafen beeinflusst nicht nur den direkten Containerumschlag. Er ist der Wachstumsmotor im Herzen unserer Stadt.
Wer fehlt bei der gesamten Debatte in der Bürgerschaft, ist Bürgermeister Peter Tschentscher. Dass er das Geschäft gut findet, daran lässt er aber im Sommerinterview von NDR 90,3 und Hamburg Journal keinen Zweifel.
Ja, wir haben vor allem, bevor wir diese Entscheidung getroffen haben, viel nachgedacht, wie wir der Hala Rückenwind geben, wie wir unseren Hafen stärken. Und das ist jetzt der Vorschlag, dass wir MSC als größte Reederei der Welt zu unserem Partner machen, viel Ladung nach Hamburg bekommen.
So hat MSC bereits angekündigt, dass zwei Liniendienste in Zukunft auch Hamburg anlaufen. Wie viel das konkret an Umschlag bringt, ist allerdings noch offen. Genauso wie und wann die EU über den Hafendeal entscheidet.
Dietrich Lehmann über den MSC-Deal des Senats in Sachen Hala. Und gleich gehen wir mit Ihnen auf Nachtwanderung durch den Hamburger Hafen. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 und sie gehört eigentlich zu jeder guten Klassenreise dazu. Die Nachtwanderung. Mann, was war das als Kind immer aufregend. Für diejenigen, die dieses Gefühl von damals auch als Erwachsene mal wieder haben möchten, die sind jetzt im Hafenmuseum genau richtig, denn da gibt es jetzt was Neues. Eine Art Spaziergang für die Ohren und zwar nachts. Auf einer Tour zu Fuß geht es vor allem um nächtliche Geräusche im Hafen, aber auch überhaupt darum, die Umgebung mal ganz intensiv und ganz anders wahrzunehmen als sonst. Klingt spannend, fand Petra Volkwarzen. Sie war beim ersten Nachtwandeln-Termin dabei.
Schon am Treffpunkt vorm Hafenmuseum ist die Atmosphäre besonders. Die Sonne geht gerade unter. Die Masten der Peking ragen über die Flutschutzmauer. Ein Van-Carrier, der mal Container transportiert hat, erinnert bei einbrechender Dunkelheit an ein stählernes Tier mit langen Beinen.
Alle Handys aus.
Esther Pilkington und ihr Kollege Manuel Scozzo haben sich die nächtlichen Rundgänge ausgedacht. Erst durch Barenfeld, jetzt auch durch den Hafen.
Wir gehen immer genau zum Sonnenuntergang los. Und da ist die Frage, wie wir wahrnehmen können, den Übergang von Tag zur Nacht. Das wäre die eine Sache. Und die andere Sache ist das Lauschen.
Zwei Regeln gibt es beim Nachtwandeln.
Wenn wir laufen, bitte nicht reden, sondern genau. Schweigen. Und die zweite Regel ist, als Gruppe zusammenbleiben.
10 Leute wollen mit. Keiner weiß so wirklich, was gleich passieren wird. Aber alle sind neugierig und gespannt.
Ja, weil es eine neue Erfahrung ist, weil es ja die Sinne anspricht. Und darauf lasse ich mich jetzt ein.
Schweigend geht es zunächst am Bremer Kai entlang. Auf der einen Seite Oldtimer-Kräne, Schiffe und Züge. Auf der anderen Seite Hafenschuppen. Alle spitzen die Ohren und hören ganz genau hin. Wie klingen die eigenen Schritte? Erst auf Asphalt, dann auf Sand oder Kies. Ab und zu kreischt eine Möwe. An den Hafenschuppen laufen die Lüftungen. Dann bleiben Esther und Manuel das erste Mal stehen.
Das hat nichts mit der Nacht zu tun, aber man hört das erste Mal das Wasser hier. Obwohl wir die ganze Zeit schon am Wasser waren.
Mit dabei ist auch Ursula Riechenberger vom Hafenmuseum. Sie hatte die Idee, die Performance- und Klangforscher hierher einzuladen.
Weil für mich der Hafen schon immer ein Soundort ist. Ich bin nicht so alt, dass ich noch die Tenitenkocher von den Werften gehört habe. Aber immerhin das Containerpoltern. Und es gibt viel zum Gucken im Hafen, aber vor allen Dingen gibt es auch viel zum Hören.
Plötzlich laufen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht mehr auf Asphalt oder Kies, sondern stapfen mitten im Hafen durch kniehohes Gras.
Man hat auch so ein angenehmes Gefühl von Distanz. Man ist gerade nicht im Fokus.
Dann führt der Weg weg vom Wasser. Schweigend läuft die Gruppe die Straße entlang. Ein einzelner Vogel ist zu hören. In einem LKW, der am Straßenrand parkt, telefoniert der Fahrer bei offenem Fenster. Vielleicht mit seiner Frau zu Hause.
Es war fast wie ein Hörspiel, würde ich sagen, in so einem Arrangement. Das fand ich irgendwie sehr interessant.
Schließlich rumpeln tatsächlich noch Container. Auf dem Gelände einer Logistikfirma werden Container umhergefahren und gestapelt.
Erleuchtet. Und diese naheliegenden Container, das ist schon eine Gewalt irgendwie für mich.
Gegen Mitternacht ist die Gruppe wieder am Hafenmuseum und ein ungewöhnlicher Spaziergang geht zu Ende.
So mit sich alleine und mit anderen trotzdem zusammen zu sein, hat mir sehr gut gefallen.
Dass es so eine Runde überhaupt gibt, habe ich nicht geahnt. Vielen Dank, dass ihr das ausgekundschaftet habt für uns.
Nachtwandeln rund um das Hafenmuseum. Falls Sie jetzt auch Lust bekommen haben, am 30.08. gibt es die nächste Gelegenheit. Beginn ist um 22 Uhr und das Schönste ist, das Ganze läuft unter Pay What You Want. Jeder zahlt also nur das, was er möchte. Anmelden können Sie sich online auf der Homepage des Hafenmuseums. Ein ehemaliges Kühlschiff der DDR-Hochsee-Fischfangflotte ist sie und diesen Sommer feiert sie ihren 60. Geburtstag, die MS Stubnitz. Heute steht das immer noch seetaugliche Schiff unter Denkmalschutz und ein Verein betreibt es ganz im Zeichen der Kultur. Jede Menge Konzerte und Veranstaltungen finden dort statt. Seit 1992 ist es ein Zentrum für alternative Musik und Performancekultur. Franziska Storch hat das Schiff letztens mal an seinem Liegeplatz am Kirchenpower Kai in der Nähe der Norderelbbrücken besucht.
Experimentelle Musik gehört seit den frühen 90er Jahren zur MS Stubnitz. Damals hatte ein Künstlerkollektiv das gut 80 Meter lange Schiff in einen schwimmenden Klangkörper verwandelt. Vorher war das Kollektiv schon in ganz Europa mit Showtrucks unterwegs.
Die wollten nicht mehr länger mit Trucks durch die Gegend fahren, sondern meinten, sie wollen was haben, wo quasi die Soundsysteme feststehen. Und wollten ein mobiles Objekt haben. Dann hat man das Schiff von 90 bis 93 umgebaut, viele Tonnen Stahl rausgemacht, diese Floors reingebaut, Anlagen reingebaut. Damals mit auch Arbeitsbeschaffung für alte Werftleute, weil halt direkt zur Wendezeit war das ja auch ein riesiges strukturelles Problem, die Leute in Arbeit zu halten.
Stefan Hangel ist erst seit wenigen Jahren dabei, war aber sofort begeistert vom schwimmenden Klangkörper MS Stubnitz und der Geschichte des Schiffes. Der besondere Sound im Bauch des Schiffs kommt auch von den Rohren, die wir ein dichtes Netz an den Wänden entlang führen. Sie sind Überbleibsel der vorherigen Nutzung.
Das sind die alten Kühlrohre, da lief eine Kühlflüssigkeit durch. Es waren minus 28 Grad da. Das sind alte Laderäume, wo die Floors jetzt drin sind. Wurde der Fisch schockgefrostet abgepackt in so Pakete. Das meiste war Hering. Und wenn das Schiff voll war, durfte es wieder nach Hause fahren.
Gebaut wurde die MS Stubnitz 1964 in Stralsund. Sie fuhr für die DDR-Fischfangflotte. In der Wendezeit sollte das Schiff abgewrackt werden, doch dann kam das Künstlerkollektiv um die Ecke. Von 1994 bis 2013 war das Schiff dann in ganz Europa unterwegs als schwimmende Bühne. Danach ist es in Hamburg eingelaufen, damals in einem desolaten Zustand. Es musste viel grundlegend erneuert und repariert werden. Damit es weiterhin die Schiffsklasse erhält, den TÜV für Schiffe, war und ist viel Arbeit notwendig.
Alle 5 Jahre muss die Außenhaut erneuert werden, der ganze Bewuchs muss weg. Dieses Jahr wird zum Beispiel die Welle gezogen, da wo der Schiffspropeller dranhängt, wird zu einem guten Teil rausgezogen, komplett überarbeitet, gewartet.
Die MS Stubnitz ist heute seetauglich und abfahrbereit, angetrieben durch 2 Maschinen mit insgesamt 1200 PS. Für das etwa 2,5 Tonnen schwere Schiff relativ wenig Leistung. Am neuen Liegeplatz an den Norderelbbrücken reagieren automatische Seilwinden auf den Tidenhub bei Ebbe und Flut. Der Verein stellt einen Wachdienst, der wochenweise wechselt, denn es kann immer etwas passieren.
Entweder war es ein Lenzbrunnen im Maschinenraum, der voll ist und dann abgepumpt werden will in den Bilgenwassertank, oder die bordeigene Kläranlage, die gibt auch manchmal Töne von sich, wenn sie irgendwelche Bedürfnisse hat.
Felix Stockmeier steht an Deck und blinzelt in die Sonne. Er hat über 30 Jahre lang Cello gespielt. Bei den Konzerten an Bord ist er Tontechniker. Für die Musiker, die hier auftreten, gibt es eine besondere Überraschung.
Für die allermeisten Bands ist es auch so, dass sie sagen, boah, ey, keine Ahnung, ich schlafe hier auf dem Schiff, das ist doch nicht euer Ernst. So, wie geil ist das denn? Immerhin so ein Schildchen, da steht 24 dran, da waren Matrosen gewohnt.
Ein Zeitsprung in die 60er Jahre. Damals war die Besatzung 60 Mann stark. Kajüten auf 2 Decks, Toiletten und Duschen auf dem Gang. Bordküche, Teeküche, Besprechungsraum. Die Kajüten haben DDR-Charme, helles Holz an den Wänden und rau gesteppte Polster in der kleinen Sitzecke. Gepflegt und überraschend bequem. Felix Stockmar lebt auf der MS Stubnitz seinen Traum.
Als Kind wollte ich immer Kapitän werden und jetzt mache ich zum einen hier viel den kulturellen Bereich mit und zum anderen habe ich aber auch einen Großteil so der Reedereiarbeit.
Heute gehören gut 20 Personen zum Kernteam des Vereins. Dazu kommen noch etwa 40 weitere Ehrenamtliche und zahlreiche Freunde aus ganz Europa. Die etwa 7000 Konzerte der vergangenen Jahrzehnte wurden alle mitgeschnitten. Daraus ist ein tolles Archiv entstanden. Der Wunsch des Teams, es soll auch in den nächsten Jahren weitergehen mit dem schwimmenden, klingenden Denkmal MS Stubnitz.
Und dafür wünschen natürlich auch wir vom Hamburger Hafenkonzert weiterhin viel Erfolg. Zu ihrem 60. Geburtstag ist die MS Stubnitz jetzt übrigens dort zu Gast, wo sie damals vom Stapel lief, in Stralsund. Auch dort wird es ein vielfältiges Kulturprogramm geben und auf der Strehler Werft steht die Erneuerung der Schiffsklasse an. Danach geht's dann wieder zurück nach Hamburg. Ab dem 18. August sind wieder Veranstaltungen und Konzerte hier bei uns in Hamburg geplant. Ernest Hemingway. Mit diesem Namen verbindet man vor allem ein Bild. Ein alter Mann mit Hut und sonnengegerbtem Gesicht am Meer. Es ist Hemingway selbst auf Kuba, dort wo er lange lebte, aber es ist auch einer seiner literarischen Helden, der Fischer Santiago in der Novelle Der alte Mann und das Meer. Hemingway hat dafür 1954 den Literaturnobelpreis bekommen. Der amerikanische Schriftsteller wurde am 21. Juli 1899, also vor genau 125 Jahren, in Oak Park, Illinois, geboren. Joachim Hagen erinnert an den alten Mann und das Meer.
Der alte Mann war dünn und hager mit tiefen Falten im Nacken und seine Hände zeigten die tief eingekerbten Spuren vom Handhaben schwerer Fische an den Angelleinen. Aber keine dieser Narben war frisch. Alles an ihm war alt bis auf die Augen. Die hatten die Farbe des Meeres und blickten heiter und unbesiegt.
Auch wenn Spencer Tracy in dieser Verfilmung aus dem Jahr 1958 noch so sehr die Augen zusammenkneift, für diese Rolle hat er nicht genügend Falten. Tracy spielt den alten Fischer Santiago. Wochenlang hat er keinen Fisch mehr gefangen. Dann eines Tages beißt doch einer an, ein riesiger Marlin. 2 Tage und 2 Nächte kämpft er mit dem Schwertfisch. Als es ihm endlich gelingt, den Marlin zu töten, hat er nicht mehr genug Kraft, ihn gegen die Haie zu verteidigen. Gregorio Fuentes, der Bootsmann Hemingways auf Kuba, vermutet, dass Hemingway durch eine Begegnung mit einem Fischer zur Figur des Santiago inspiriert wurde.
Zur Geschichte vom alten Mann und das Meer weiß ich nur dies zu sagen. Wir waren mit dem Boot zum Angeln rausgefahren und hatten dabei einen alten Fischer passiert, der in seinem kleinen Kahn mit einem Jungen saß. Er hockte am Bug und hatte eine Leine in der Hand. Da war offensichtlich ein Fisch dran. Hemingway las die ganze Zeit, fragte aber plötzlich, hast du das Boot gesehen? Ich sagte, ja. Er darauf, warum fährst du nicht hin und fragst, ob wir ihm helfen sollen? Gut, sage ich, wenn sie es anordnen, dann fahre ich, wenn nicht, lasse ich es bleiben. Er wieder, fahren wir hin. Als wir ankamen und längsseits gingen, ohne sein Boot zu rammen, sieht der Mann sich zum ersten Mal um und fängt an zu pöbeln, du Hurensohn, hau ab, du verdammter Amerikaner, weg von meinem Boot. Ich rief, mal ruhig, Alter, wir sind doch nur gekommen, um zu sehen, ob du Hilfe brauchst. Er darauf, ich will nichts von euch, gar nichts. Haut ab!
Santiago gilt als das Spiegelbild Hemingways, ein alter Mann, der bereits viele Niederlagen einstecken musste, sich aber nicht unterkriegen lassen will. Hemingway war, als er Der alte Mann und das Meer schrieb, in einer Schaffenskrise. Sein letzter Roman war von den Kritikern zerrissen worden, er sitzt in seinem Haus auf Kuba und säuft. Von seinem Image als Frauenheld, Großwildjäger und Stierkämpfer ist nicht mehr viel übrig. Dieses Image hatte Hemingway selbst gepflegt, wie man heute weiß, sagt der Hamburger Hemingway-Biograf Hans-Peter Rodenberg, hat er damit versucht, seine starke Bindung an die Mutter zu überspielen.
Biografisch
muss man sagen, war Hemingway in mancher Beziehung das, was ein Muttersündchen ausmacht. Er hat eine sehr dominante Mutter gehabt und er hat da eindeutig kompensiert. Gleichzeitig waren die traditionellen Männerbetätigungsfelder, Krieg, Jagen, Abenteuer erleben, für ihn auch ein Ausweichen vor der Gesellschaft, vor der Zivilisation, die er von seiner Mutter eher als einengend und negativ erlebt hat. Er hat es immer geliebt, in die Wälder zu gehen, woanders hinzugehen. Er hat es auch immer geliebt, sich mit einfachen Menschen zusammen zu tun. Obwohl er sehr belesen war, wollte er alles andere sein als ein Intellektueller.
Dieses Image des Übermachos entspricht auch einem Bedürfnis der damaligen Zeit, sagt Rodenberg. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Frauen die Mutterrolle abgelegt und eigene Berufe ergriffen. Die Männer suchten ein Vorbild, um dieser Bedrohung ihres Selbstverständnisses begegnen zu können. 2 Jahre nach dem Erscheinen des Buches erhält Hemingway den Literatur-Nobelpreis. In dem alten Mann und das Meer hat Hemingway allerdings von diesem Macho-Image Abschied genommen. Dem Fischer Santiago bleibt sogar die Anerkennung versagt, den Zweikampf mit dem Schwertfisch gewonnen zu haben.
An jenem Nachmittag kehrte eine Touristengesellschaft in der Taverne ein. Eine Frau sah hinunter auf das Wasser. Da entdeckte sie zwischen leeren Konservendosen und toten Barracudas die lange Wirbelsäule eines Fisches, der nur noch Abfall war und darauf wartete, von der Flut hinausgetrieben zu werden. Was ist das? Fragte sie den Kellner. Ein Tiburon, antwortete der Kellner. Ein Hai hat ihn. Er wollte ihr erklären, was geschehen war, aber sie ließ ihn nicht zu Worte kommen. Ich wusste gar nicht, dass Haie so schöne, wohlgeformte Schwänze haben. Ich auch nicht, sagte ihr Begleiter.
Joachim Hagen über Ernest Hemingway und sein erfolgreichstes Werk, Der alte Mann und das Meer. Heute am 21. Juli vor genau 125 Jahren wurde Hemingway geboren. Vielleicht auch ein guter Grund, dieses wunderbare Buch mal wieder zu lesen. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 hören Sie. Heißt Flagge. Mit diesem Aufruf startet traditionell die Travemünder Woche und seit Freitag läuft sie wieder zum 135. Mal. Bis zum 28. Juli stehen 20 verschiedene Regatten auf dem Programm. Um mal auf die Zahlen des zweitgrößten Segelevents der Welt zu schauen: 27 Nationen nehmen teil, 745 Boote sind dabei mit knapp 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Bei den Optis sind es allein mehr als 300 junge Menschen, die dabei sind. Und einer von ihnen ist Johann Müller. Aus Rissen kommt er und er segelt beim Blankeneser Segelclub. Thorsten Philips stellt ihn uns vor.
Körper! Körper! Große Welle, sei bereit mit der Schutz!
Anweisungen des Trainers und Johann Müller gibt alles. Beim Training auf der Elbe in Blankenese. Er freut sich schon ganz doll auf die Travemünder Woche. Es ist das erste Mal, dass der 14-Jährige aus Rissen dabei ist.
Ich freue mich sehr auf die Travemünder Woche, weil meine Eltern davon immer sehr viel erzählt haben von früher und weil das eine riesige Veranstaltung ist und das wahrscheinlich sehr cool ist zu erleben und andere Segler aus anderen Klassen kennenzulernen und das Ereignis generell.
Er hängt sich rein. Mit seinem Opti, der maximal 35 Kilogramm wiegen darf, ist er schon mal unter die Top 10 auf einer deutschen Meisterschaft gesegelt.
Bei wenig Wind ist es so, dass du eher ruhig in deinem Boot sitzen musst und sehr doll deinen Kopf anschalten musst und gucken musst, wo ist das nächste Böenfeld, was machen die Wolken. Und bei viel Wind ist es so, dass du sehr doll auf deine Technik achten musst. Das musst du bei wenig Wind auch, bei den Halsen und Wänden. Aber bei viel Wind geht es um die Technik eher darum, wie du hängst. Das heißt, wie du dich aus dem Boot hängst, um das Boot gerade zu halten. Und du musst bei viel Wind auch sehr, sehr viel mit der Schot, also dem Segel, arbeiten, damit dein Boot immer schnell bleibt.
Dieses Mal geht es gegen mehr als 200 andere Kinder und Jugendliche. Einer von ihnen ist Moritz Thiel, auch erst 14 Jahre alt und segelt seit 3 Jahren Optimist.
Ja, ich freue mich schon. Also ich war jetzt dieses Jahr... war ich schon in Italien, Frankreich, Spanien und ich hatte sehr viel Training. Es war schon die EM-WM-Ausscheidung, die lief leider nicht so gut und wir hatten jetzt auch schon Vortraining. Ja, ich freue mich schon sehr darauf, auf die Deutsche.
Auch der Lübecker hat's gerne, wenn der Wind richtig heftig weht, weil er mit seinen 55 Kilogramm relativ schwer für den Opti ist.
Ich denke nicht an nichts anderes und Ich weiß nicht. Man ist halt alleine.
Gerne würde er später mal in die Laserklasse wechseln, weil die olympisch ist. Wegen Olympia sind in diesem Jahr auf der Travemünder Woche auch einige Klassen nicht dabei, sagt Jens Kart, der Geschäftsführer der Travemünder Woche.
Vorher schon darauf geachtet, dass wir keine olympischen Bootsklassen am Start haben, weil das wäre dann etwas schwierig. Haben wir aber per se in den alten Jahren eher weniger sowieso. Wir haben andere traditionelle neue Bootsklassen, alte, langsame, große, kleine, wie ich das gerne sage, verschiedenste Meisterschaften, die am Start sind. Und von daher hat Olympia gar keine Auswirkungen auf uns. Und von daher freuen wir uns auf eine schöne Travemünder Woche mit vielen Meisterschaften, 10 Meisterschaften insgesamt, die ja am Start sind, von den Weltmeisterschaften bis zur deutschen Jugendmeisterschaften bei den Optimisten und bei den Teenies zum Beispiel, haben wir wieder ganz viel ein buntes Programm.
1500 Seglerinnen und Segler sind derzeit in Travemünde. Zwei von ihnen sind Johann Müller aus Hamburg und Moritz Thiel aus Lübeck.
Dann sind wir doch mal gespannt, wie die zwei abschneiden werden. Wer Lust hat, mal vorbeizuschauen oder eh gerade an der Ostsee ist, die Travemünder Woche geht noch bis nächsten Sonntag. Hand aufs Herz, das ist wohl so. Geschichtsunterricht kann, gerade für Kinder, manchmal ganz schön langweilig sein. Muss es aber nicht. Denn im Jupiter in der Mönckebergstraße hat gerade ein Spiele- und Erlebnislabyrinth für Kinder ab 6 Jahren eröffnet, das den kleinen und großen Besuchern auf spielerische Weise Hamburg und seine Geschichte näher bringt. Harmonia Hörmohnbeetentau heißt das Labyrinth. Zu einer Entdeckungsreise durch die Hamburger Stadtgeschichte lädt es ein und dabei spielt die plattdeutsche Sprache auch eine große Rolle. Benita Brunnert hat sich ein Bild davon gemacht.
Es ist sehr toll. Aber es sieht auch alles ein bisschen gruselig aus.
Finden Emilia und Elli, die gerade schon einmal eine kleine Tour durch das Labyrinth von Hamburgs Straßen gemacht haben. Dafür mussten sie durch ein enges Tor gehen, das von Hamburg-Fahnen gesäumt wird. Und dann wird es plötzlich dunkel und man sieht...
Da sind auch Spinnenweben.
Ja, und die sehen voll echt aus.
Eine Oma.
Ja, also eine Hexe.
In dem Labyrinth gilt es, Aufgaben zu erfüllen und auf diesem Wege eben auch Persönlichkeiten der Hamburger Geschichte kennenzulernen. Die 7-jährige Ideengeberin Lulu Esko weiß natürlich ganz genau, dass die Schaufensterpuppe mit Kopftuch und Zitronenkorb keine Hexe ist.
Das war Zitronette.
Spieleentwicklerin und Pädagogin Melanie Hetz erklärt schon die nächste Aufgabe.
Ihr habt hier ein Bild von der Hamburger Schutzgöttin, eine Statue. Und diese Statue könnt ihr drin in unserem alten Hamburg entdecken.
Harmonia.
Harmonia ist auch Lulus Lieblingsfigur.
Ich habe gehört, dass Harmonia der Schutzpatron von uns Stadt ist und dann helfe ich dem Mogd.
Richtig. Hier und da stößt man auch auf enkelte plattdütsche Wörter, die auf den Hamburg-Kulissen versteckt aufgedruckt sind. Denn Lulu selbst lernt gerade Plattdeutsch und hat sich noch etwas in den Kopf gesetzt.
Ich will, dass Plattdeutsch nicht verschwindet. Das ist mein Ziel.
Zwischendurch können sich die Besucher in der Snackstufe ausruhen und einen Film anschauen. Darin erklärt ihnen Lulu Esko, wie Hamburg früher ausgesehen hat.
Die gelben Viertel waren kleine Gassen. Da lebten viel zu viele Menschen. Deswegen war es da auch so eng. Und es gab da auch keine Toiletten. Deswegen haben die das alles auf die Straße geworfen und ins Wasser. Und aus dem Wasser haben sie getrunken.
Dass Lulus Idee von einer Erlebniswelt für Kinder umgesetzt werden konnte, liegt auch daran, dass Opa Raimund Wahrlich Spielwelten wie zum Beispiel das Drachenlabyrinth in Bramfeld kreiert. Und so war für ihn klar.
Kleine wollte es haben und haben es gebaut.
Wer nun glaubt, dass die Zusammenarbeit mit einer 7-Jährigen einfach ist, der ist auf dem Holzweg, meint Mitentwicklerin Melanie Hetz.
Sie wusste sehr genau, was sie wollte, welche Inhalte hier vermittelt werden sollen. Sie kennt auch die ganze Hamburger Geschichte in- und auswendig. Das heißt, wir haben das nur umgesetzt, dass man es sehen kann, dass man es erleben kann. Aber die Vorgaben waren sehr strikt.
50 Aufgaben gibt es für die Spielenden zu erfüllen. Das bietet genügend Stoff für mehrere Besuche. Jede Aufgabe klärt einen Teil von Hamburgs Geschichte. Dazu gibt es noch eine Lebensuhr ans Handgelenk. Die kann man mit verschiedenen Fähigkeiten füllen. So wird die Sache schnell ein lehrreicher Spaß für klein und groß. Und Raimund Wahrlich betont,
die Grundidee ist eben auch für die Kinder, dass sie forschen, dass sie entdecken und eine Herausforderung haben.
Das hört sich doch spannend an. Und wer Lust hat, auch mal mit seinen Kindern beim Harmonia-Hörmulmbeetentor vorbeizuschauen, zu finden ist es im 4. Stock des Jupiterhauses in der Mönckebergstraße. Dienstags bis sonnabends hat es von 12 bis 18 Uhr geöffnet und am Sonntag schon ab 11 Uhr. Wer ab Donnerstag über die Landungsbrücken schlendert, dem wird auffallen, da fehlt doch was. Die Rigmarigmas ist nicht mehr da. Etwa alle 7 Jahre muss das Schiff in die Werft und jetzt ist es wieder soweit. Am 24. Juli abends, also am Mittwoch, geht das Schiff in die Norderwerft. Und die Vorbereitungen dafür laufen, sagt Joachim Stratenschulte. Er ist geschäftsführender Vorstand der Stiftung Rigmarigmas.
Ich glaube, die größte Arbeit ist jetzt tatsächlich, dass wir brassen, dass wir also die Stellung unserer Rahen verändern, die ja normalerweise quer zur Längsachse des Schiffes stehen. Die klappen wir jetzt, um das laienhaft auszudrücken, ein bisschen an, damit unsere Silhouette schmaler wird und wir leichter in dieses Dock bei der Norderwerft passen.
Einmal auf die andere Seite der Elbe muss das Schiff und es dahin zu bekommen, ist gar nicht so einfach.
Das geht natürlich nur mit Hilfe von 2 Schleppern. Weit ist das nicht, das ist gleich auf der anderen Elbseite, links neben den Musical-Theatern. Die machen das immer bei Stauwasser, also wenn Ebbe und Flut sich sozusagen treffen und sich die Elbe so gut wie gar nicht bewegt. Und mit allem Vor- und Nachbereiten sind wir vielleicht eine Stunde unterwegs. Dann allerdings, wenn wir eindocken, das dauert länger, das ist ein relativ komplizierter Vorgang. Und dann dauert es meistens ein paar Stunden, bis die das Wasser aus dem Dock rausgepumpt haben. Das heißt, da haben wir dann immer eine gewisse Wartezeit.
Letztes Mal, vor 8 Jahren, da waren die Arbeiten sehr aufwendig. Zum Beispiel wurden die Masten gelegt und neu gestrichen. Was wird denn dieses Mal gemacht und wie lange dauert das?
Das, was mein ehemaliger Vorstandskollege immer Waschen und Rasieren genannt hat. Also im Grunde werden Muscheln gekratzt, dann wird mit Hochdruck gewaschen und dann gibt es bis zu 5 Anstriche. Am Unterwasserschiff nochmal einen zusätzlichen Anti-Fouling-Anstrich. Zwischendurch dann bei den Anstrichen muss das natürlich immer wieder trocknen und so. Also so ganz einfache Arbeit ist das natürlich nicht. Das wird uns etliche Tage beschäftigen und wir wollen spätestens am 12. August zurückkommen. Das ist ein Montag.
Zu den Untersuchungen auf der Werft gehört auch dazu, dass man schaut, ob die Schiffswände noch dick genug sind. Was wird denn dabei besonders unter die Lupe genommen?
Wir haben keine Leckagen, Undichtigkeiten oder so irgendwas. Aber trotzdem messen wir natürlich die Dicke an den entscheidenden Stellen und das ist immer der Wasserpass. Also das ist die weiße Linie zwischen der grünen Farbe und der roten Farbe. Da ist immer entweder Wasser oder Luft und das ist der Bereich, wo am ehesten Rost entsteht. Und da haben wir vorgesehen 300 Messpunkte und da wird mit Ultraschall die Dicke unseres Schiffsrumpfs gemessen. Die Solldicke ist 13 mm und wir haben beim letzten Mal das Motto gehabt, dass wir alles, was 3 mm und dünner ist, doppeln. Das war natürlich ein Mordsaufwand und auch ein Mordskostenaufwand. Und wir gehen mal davon aus, dass das diesmal nicht erforderlich ist.
Trotzdem, günstig wird das Ganze sicher nicht. Finanziert wird das Schiff durch Spenden, über das Museum und die Verpachtung der Gastronomie. Welche Kosten kommen denn voraussichtlich auf die Stiftung Rigmarigmas zu? Joachim Stratenschulte.
Diesmal werden wir ein paar 100.000 Euro ausgeben müssen. Billig ist so ein Werftaufenthalt nie. Aber wir sind wohlgemut, dass wir das aus unseren angesparten Geldern bezahlen können. Aber Überraschungen beim Dockaufenthalt einer 128 Jahre alten Lady sind immer drin.
Dann drücken wir mal die Daumen, dass die großen Überraschungen ausbleiben. Und wenn Sie dabei sein wollen, wenn die Rigmarigmas einmal quer über die Elbe ins Dock der Norderwerft gezogen wird, am Mittwoch um 18.30 Uhr soll es nach derzeitigem Stand losgehen. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 ist hier und ja, gerade ist die Fußball-EM hier in Deutschland zu Ende. Da steht auch schon das nächste sportliche Großereignis an, die Olympischen Sommerspiele in Paris. Wir wollen jetzt mal auf den Wassersport schauen und auf die Olympischen Segelwettbewerbe. 14 deutsche Seglerinnen und Segler werden dort am Start sein und als Berichterstatterin für uns dabei die Segelsportexpertin überhaupt, das ist die Journalistin Tatjana Pokorny hier aus Hamburg. Für sie sind das bereits die 9. Olympischen Spiele, von denen sie berichtet. Kerstin von Stürmer hat Tatjana Pokorny getroffen und sie zuerst einmal gefragt, in welchem Revier denn überhaupt dieses Mal bei Olympia gesegelt wird.
Ist ganz witzig, in Paris wurde 1900 das erste Mal olympisch gesegelt, auf der Seine. Das ist dieses Mal bei den 33. Olympischen Spielen nicht der Fall. Wir sind in Marseille mit dem Segelsport, mit dem Olympischen, 10 Disziplinen in der Bucht von Marseille zu Gast. Und ich denke, das wird sehr spannend.
Was ist das Besondere, was ist die Herausforderung in der Bucht von Marseille?
Das ist einerseits für unser genießendes Auge eine wunderschöne Bilderbuchbucht, eingerahmt von einem Massiv, den Calanques. In der Mitte vom Olympiarevier, so eine Seemeile vor Marseille, liegt auch noch eine Insel. Die etwas Älteren unter uns kennen diese Insel aus einem berühmten Roman von Alexandre Dumas, der Graf von Monte Cristo. Der hat nämlich dort auf dieser Insel im Kerker gesessen, sehr viele Jahre. Das Revier ist fordernd, es ist wechselhaft, es kann ebenso leichte wie drehende Winde bieten, als auch ein bisschen strammeren Wind. Und damit wird es unterschiedlichen Segeltypen entgegenkommen.
Über die unterschiedlichen Segeltypen sprechen wir gleich. Die unterschiedlichen Winde hast du angesprochen. Welche Rolle spielt eigentlich die Hitze zu der schönsten Sommerzeit da unten in Südfrankreich?
Die wird eine Rolle spielen, auf jeden Fall. Es geht da flockig über die 30, auch an die 35 Grad ran. Ich habe jetzt immer schon mal geschaut, habe schon die Shorts und das T-Shirt eingepackt. Die deutsche Segelnationalmannschaft ist sehr gut vorbereitet auf dieses Hitzeszenario. Die sind seit 2 Jahren dort vor Ort, in einem Hafen, gar nicht so weit weg vom Olympiahafen, hatten sie sich eingerichtet mit ihren beiden großen Teamcontainern, die alles von Werkstatt über Büros, über Meeting Point, alles klimatisiert beherbergt. Diese Container sind inzwischen bereits im Olympiahafen. Und dort finden die Segler dann während der Olympischen Regatta ein Zuhause, wo sie sich ausruhen können, abkühlen können. Vor der Tür steht sogar ein Eisbad. Wer das möchte, kann da reinspringen.
Aber wenn der Wind hoffentlich ordentlich weht, wichtig für die Segler, auf dem Wasser spielt die Hitze keine Rolle, oder?
Doch, das tut sie auch, denn der Wind kann einen ja auch auf falsche Gedanken bringen, dass es frischer ist, als es wirklich ist, wenn einem die Sonne auf den Kopf brennt. Die Segler sind darauf vorbereitet, werden ausreichend trinken müssen. Das ist ganz wichtig, dass man das nicht vergisst. Und dann haben sie das ja jetzt 2 Jahre geübt, sind ein bisschen hitzebeständig, wie sie mir erzählten. Und vorher, zwischendurch und nachher immer schön kühlen. Manchmal haben sie sogar Westen mit Icepacks an, um die Körpertemperatur runterzubringen.
Ich erinnere mich an Olympia in Brasilien, in Rio de Janeiro. Da haben die Segler extremst geklagt über stark verschmutztes Wasser, in dem sie da segeln sollten. Das gab auch gesundheitliche Folgen. Das ist in Südfrankreich, glaube ich, kein Problem, oder?
Nein, da ist nichts zu befürchten. Aktuell sind die Nachrichten aus Frankreich alle gut. Das Wasser ist in Ordnung. Da muss man nicht die Sorgen haben, die man vielleicht damals in der Guanara-Bucht in Rio oder auch in Qingdao mit den riesigen Algenteppichen hatte.
Wann starten die Segelwettbewerbe vor Marseille und vor allen Dingen, wann wirst du runterfliegen?
Ich fliege am 24. Juli da runter, damit ich ein paar Tage der Vorbereitung habe, vielleicht noch den einen Segler oder die andere Seglerin vorher mal treffen kann und hören kann, wie es ihnen kurz vor Start ihres Lebenstraums so geht, wie sie sich vorbereitet fühlen, wie sie die Organisation empfinden. Die Olympische Regatta startet am 28. Juli. Und dauert an bis zum 8. August. Es könnte sein, es gibt einen Reservetag, den gibt es immer bei olympischen Regatten, weil kann ja auch mal kein Wind sein, ohne Wind geht nichts, dass man am 9. August noch segelt. Aber wir hoffen, dass es ist wie immer in meiner Zeit, 8 Olympische Spiele seit 1992, musste dieser Reservetag noch nicht gebraucht werden.
Also auf Holz klopfen und auf guten Wind hoffen. Wer von den deutschen Seglerinnen und Seglern die besten Chancen auf vordere Platzierung hat und auch welche Rolle dabei die Starterin zum Beispiel vom Hamburger Mühlenberger Segelclub e.V. spielen, dazu gleich mehr. Segeln bei Olympia. Das ist ja meist eine Wissenschaft für sich, denn in welchen Bootsklassen gestartet wird, das ändert sich alle 4 Jahre. Wie es bei den jetzt anstehenden olympischen Segelwettbewerben aussieht, Ende Juli starten die vor Marseille, das weiß die Hamburger Segeljournalistin Tatjana Pokorny. Kerstin von Stürmer hat mit ihr gesprochen.
Das sieht höher, schneller, bunter aus als noch vor 3 Jahren, muss man ja sagen. Die Spiele von Enoshima haben verspätet 2021 stattgefunden. Es ist tatsächlich so, dass 50% des Olympischen Segelprogramms mit seinen 10 Disziplinen Premiere feiert. Es gibt immer noch die Skiffs, diese flachen Flunderboote mit den großen Ohren, würde man beschreiben. Die New York Times hat mal gesagt, wenn Batman ein Boot gehabt hätte, dann wäre es der 49er gewesen. Die weibliche Variante für die Seglerinnen ist der 49er FX. Den kennen wir schon. Sehr gut kennen wir auch den Ilka 7 und den Ilka 6 für Männer und Frauen, vormals bekannt als Laser. Da werden die Leute vielleicht Philipp Buhl kennen, der im Ilka 7 startet und zu den Medaillenhoffnungsträgern in der Segelnationalmannschaft gehört. Und geblieben ist auch der NACRA 17, wo wir so eine wunderschöne Bronzemedaille in Enoshima erlebt haben, die Paul Kohloff und Alisa Stuhlhämmer gewonnen haben. Das sind die 5 Disziplinen, die wir kennen. Neu ist, dass im 470er Mixed, im 470er in der Jolle, die früher von Männern oder Frauen gesegelt wurde, erstmals im Mixed gesegelt wird. Ganz spannende Konstellation, wobei die Crews auswählen dürfen, ob der Mann oder die Frau am Steuer sitzen. Beide Konstellationen haben sich international bewährt. Da haben wir ein sehr, sehr starkes Team am Start mit Simon Diesch, Anna Markfort, Württembergischer Yachtclub und aus Berlin. Ja, und dann haben wir noch die Kiter, ganz neu im olympischen Programm. Ein Männerfeld, ein Frauenfeld. Und die IQ Voll Windsurfer, ein Männer- und ein Frauenfeld. Und ich würde mal sagen, wir haben überall ziemlich starke Kandidaten am Start.
Was sind deiner Meinung nach die Kandidatinnen oder die Kandidaten mit den größten Medaillenchancen?
Eine Chance haben erstmal alle und das freut mich sehr. Es kann auch ein junges Team wie die beiden 49er FX-Seglerinnen vom Mühlenberger Segelclub hier unten an der Elbe, die sind ganz jung, 22, 23 Jahre alt. Die hatten eigentlich ein Auge auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles geworfen, sind dann sehr schnell sehr gut geworden und haben es noch geschafft, sich zu qualifizieren. Ah, die haben auch ihre Schokoladenbedingungen und auch eine so junge, tolle Frauencrew kann da plötzlich mal anklopfen, wenn ihre Bedingungen kommen. Was sind die Kandidaten für die Medaillen? Ich würde mal sagen, Philipp Buhl im 3. Anlauf im Ilka 7, der war in Rio 14., in Enoshima 5., der hätte seine Medaille jetzt mal verdient. Der ist schon Weltmeister und nicht nur deutsche Fans gönnen ihm das, würden ihm das sehr gönnen, wenn er seine Medaille holen könnte. Wir haben Sebastian Kördel, Windsurf-Riese im IQ voll, Weltmeister 22, Vize-Weltmeister 23. Der ist auf jeden Fall mit im Skat. Und wir haben im 470er Mixed Simon Diesch, Anna Markfort, ich habe es schon erzählt. Ich glaube, ein Teil der Mannschaft, Philipp Buhl ist mit 34 Jahren der Älteste. Die kennen das jetzt schon, der ist ziemlich ruhig. Andererseits, er möchte diese Medaille sehr, sehr gerne. Er versucht sich also selber in eine ruhige Position zu bringen. Er kennt das Spiel, er weiß, worum es geht, er weiß, wie es bei Olympia abläuft. Genauso Paul Kohloff und Alisa Stuhlhämmer. Die Mannschaft hatte mehrere Workshops, Teamcamps in Marseille. Und ich habe von denen, die neu dabei sind, was die Mehrheit der 14 Akteure in der deutschen Segelnationalmannschaft sind, nämlich 10, nur 3 waren schon bei Olympischen Spielen. Die haben denen, die schon dort waren, sehr, sehr gerne zugehört. Sebastian Kördel hat es mir erzählt, Jannis Maus, der Kiter, dass es ganz spannend war, von denen, die in Japan oder auch in Rio schon waren, zu hören, was da eigentlich so anders ist, wie es da eigentlich abgeht und worüber man sich vielleicht auch keine Sorgen machen muss.
So, und jetzt brauchen wir noch einen Medaillentipp. Wer hat aus der deutschen Mannschaft die größten Chancen? Wer kommt mit Edelmetall nach Hause?
Wer ist schwer zu sagen, das setzt die Jungs und Mädels noch mehr unter Druck. 3 Medaillen waren es in Japan, das war sehr viel. Die haben wir damals, haben die Segler in 3,5 Stunden gewonnen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es 2 werden. Gegen mehr habe ich nichts und die Segler und Seglerin ganz sicher auch nicht.
Am 8. August wissen wir mehr. Das war Tatjana Pokorny. Sie wird unter anderem für den NDR, also auch für uns vom Hamburger Hafenkonzert, die Wettbewerbe live vor Ort in Marseille verfolgen. Außerdem ist natürlich alles zu sehen bei ARD und ZDF und nachzulesen ist alles unter anderem bei uns online, aber auch bei der Zeitschrift Yacht. Eine Schiffstaufe im Hamburger Hafen. Das kommt nicht alle Tage vor und erst recht nicht, wenn das Schiff, um das es geht, einer Hamburger Reederei gehört. Kaum verwunderlich also, dass es gleich mehrere hundert Gäste waren, die bei der Taufe der UHL Fable in dieser Woche unbedingt in der Hafen City dabei sein wollten. Das jüngste Schiff der Reederei United Heavy Lift ist nicht nur selbst ein Schwergewicht, sondern es kann auch besonders schwere Lasten transportieren. Dietrich Lehmann.
Strahlend blauer Himmel, ein Shanty-Chor neben der Bühne und der Countdown kann beginnen.
5, 4, 3, 2, 1 und los geht's!
Ein kräftiger Schwung und die Champagnerflasche zerschellt am Bug der UHL Fable.
Es ist eine große Ehre, hier in Hamburg ein eigenes Schiff taufen zu können. Das gibt es jetzt seit 10 Jahren. Und das erste eigene Schiff hier in Hamburg zu taufen vor dem eigenen Büro ist einfach ein riesen Meilenstein für uns.
Sagt Andreas Rohlner, geschäftsführender Gesellschafter der Reederei UHL. Die UHL Fable ist zwar nur 150 Meter lang, aber ein echtes Schwergewicht.
Alles, was groß und schwer ist, was nicht in Container reinpasst, was wir sehr viel machen, ist Windkraft. Die ganzen Windturbinen, die man hier überall stehen sieht, die haben wir wahrscheinlich transportiert. Öl und Gas machen wir aber auch. Komponente für Ölraffinerien, Kraftwerke, große Motoren.
Und manchmal auch ganze Yachten. 23 Mann Besatzung hat das Schwergutschiff. Kapitän ist Carsten Strothmann, gerade einmal 39 Jahre alt.
Aktuell haben wir Tonga und Ukrainer hier mit an Bord, neben ein paar Deutschen. Wir hatten aber auch Bulgaren, Kroaten und so weiter. Also das ist ein wilder Mix.
Was die UHL Fable und ihre insgesamt 18 Schwesterschiffe so besonders macht, sie sind extrem sparsam. Rund 21 Tonnen Diesel oder Schweröl brauchen die Motoren pro Tag. Vergleichbare Schiffe bringen es schon mal auf 30 Tonnen und mehr.
Im täglichen Handling merken wir das vor allem durch die Reichweite. Allein, dass wir jetzt so um Afrika rumfahren können, das kann auch nicht jedes Schwergutschiff so. Andere müssten dann einen anderen Bunkerstopp nochmal einplanen, also Bunkerstopp Treibstoff auffüllen. Das ist halt schon ein enormer Vorteil hier, dass der Verbrauch so gering gehalten ist. Und das verschafft uns diesen Range und damit auch sehr viel operative Flexibilität in der Planung. Wenn zum Beispiel mal eben irgendeine Ladung noch auftaucht, wo es darum geht, können wir die noch eben gewinnbringend auch mitnehmen. Dann ist genau das ja die Frage, haben wir eh noch genügend Treibstoff an Bord oder müssen wir dafür nochmal irgendwo nachtanken und. Und gerade die Bunkerpreise sind ja die Hauptpreistreiber in dem Segment, ist ja der größte Kostenpunkt. Und insofern, das ist ein Riesenvorteil, dass wir da wirklich sehr sparsam unterwegs sind und viel Flexibilität haben.
Kapitän Carsten Strothmann ist stolz auf sein neues Schiff und würde das Arbeiten an Bord eines solchen Spezialschiffes nie gegen die Arbeit auf einem Containerschiff tauschen. Denn man kommt immer wieder in ganz neue Häfen rund um den Globus, sagt Strothmann.
Ich glaube, jeder, der Bus gefahren ist oder sowas, der kann das nachvollziehen, wenn man immer die gleiche Strecke fährt, dann setzt da sehr viel Eintönigkeit ein. Und natürlich bekommt man eine sehr gute Routine in dem, was man da macht, aber es setzt irgendwann eine ganz schöne Eintönigkeit ein und damit geht die Motivation runter. Und das ist der Reiz hier. Man hat nicht nur selber diese Motivation, weil man andauernd wieder neue Herausforderungen hat, sondern man arbeitet auch wirklich in einem Team von Leuten, wo genau solche Leute zusammenkommen, die alle hoch motiviert sind. Und das macht wirklich einen Reiz aus, dass man mit sehr vielen richtig kompetenten Leuten dann zusammenkommt.
Weil häufig Teile für Onshore-Windanlagen befördert werden, sind viele der Schiffe von UHL zwischen Asien und Europa unterwegs. Und das bedeutet angesichts der Krise im Roten Meer Umwege fahren, so Andreas Rohlner.
Ja, das Rote Meer ist schon eine Herausforderung. Die Route ist halt für uns geschlossen. Wir verlieren unseren Versicherungsschutz, wenn wir durchgehen würden. Wir haben jetzt nur 2 Routen über die Magellanstraße oder über das Kap. Verlängert jede Reise um 10 Tage, verlieren ungefähr 20% von den Kapazitäten im Jahr. Und das ist schon eine Herausforderung. Und auch für die Planung der Schiffe. Wir haben sehr viele lange Kontrakte. Wir müssen die Schiffe in Asien stellen. Und da haben wir einfach wenig Zeit, die Schiffe wieder zurückzubringen nach Asien. Und kann auch sein, dass wir dann ein Schiff leer dann zurückschicken müssen.
Und dass sich die Lage im Roten Meer, wo Houthi-Rebellen immer wieder Schiffe mit Drohnen, Raketen oder unbemannten Booten angreifen, schnell ändert, damit rechnet Rohlner kaum.
Ich glaube, die Leute realisieren langsam, dass es nicht nur innerhalb von 6 Monaten vorbei ist. Ich glaube, man muss sich auf einen etwas längeren Kampf da einstellen. Wir denken, das kann schon eventuell ein paar Jahre dauern. Also wir sind für das Schlimmste eigentlich vorbereitet.
Und deshalb wird die UHL Fable, das frisch getaufte Schwergutschiff, wahrscheinlich noch eine ganze Weile lange Umwege machen müssen rund um den Globus.
Und das war's auch schon wieder für heute. Nächste Woche, da sind wir aber natürlich wieder für Sie da.
NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Was wäre die Welt ohne Schiffe? Haben Sie sich das schon mal überlegt? Rund 50.000 Schiffe gibt es derzeit auf den Weltmeeren, Yachten und kleinere Boote noch nicht einmal mitgezählt. Und viele von ihnen haben eine spannende Geschichte zu erzählen. Erinnern Sie sich zum Beispiel noch an die Otto Hahn, den einzigen deutschen Atomfrachter? Der Hamburger Elblotse Klaus Schade war Ende der 70er Jahre erster Offizier und Teil der Crew des Schiffs.
Wir waren ja sehr umfangreiche Besatzung, in der Maschine waren sehr viele und wir hatten immer Forscher mit. Wir waren immer so über 70 Mann Besatzung dort und war natürlich toll. Es kamen keine Abgase, nichts raus vom Hilfsdiesel schon, aber der Hauptantrieb, der lief natürlich über den nuklearen Antrieb.
Im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche erzählen wir Ihnen spannende Geschichten über Schiffe. Legendäre Schiffe wie die Santa Maria, mit der Christoph Kolumbus über den Atlantik segelte, die gesunkene Andrea Doria oder die Vasa, die heute in Stockholm zu bestaunen ist. Zu hören kommenden Sonntag ab 6, noch einmal ab 19 Uhr und bereits ab Freitag in unserem Hafenkonzert-Podcast. Den können Sie unter anderem über die NDR Hamburg-App und die ARD Audiothek abrufen. Klicken Sie doch mal rein.
Wir sind Hamburg.
Und das war's Hamburg für heute. Ich bin Jan Wulff. Machen Sie es gut und bis denn.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.